Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Protestierende Menschenmassen, wo man auch hinschaut. In Zeiten der Revolte und des Wandels begrüßt euch an Mikrofon und Technik der Stefan zur Ausgabe unseres Magazins vom Donnerstag, den 24. Februar 2011. Nicht nur in der arabischen Welt gehen immer mehr Menschen auf die Straße. Nachdem mit dem libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi gegenwärtig der dritte Diktator innerhalb weniger Wochen fällt, gehen auch in Indien fast 1 Million Menschen in der Hauptstadt Delhi auf die Straße. In Griechenland fand gestern der 8. Generalstreik statt, gegen die Sparmaßnahmen von IWF und EU. Und sogar in den urkapitalistischen USA demonstrierten in den vergangenen Tagen bis zu 100.000 Menschen. Im Bundesstaat Wisconsin geht es gegen ein Gesetz, das die Gewerkschaften weiter beschneiden soll. Und nun sogar im beschaulichen Deutschland, was soziale Unruhe betrifft. Die Gewerkschaften riefen heute zu bundesweiten Protesten gegen prekäre Arbeit auf. Unser drittes Thema: das juristische Nachspiel der Blockaden in Dresden gegen den dortigen Nazi-Aufmarsch. Seit Ende der letzten Woche versammeln sich in Madison und in anderen Städten in Wisconsin bis zu 100.000 Menschen auf den Straßen. Das machen die Demonstrierenden, um gegen den republikanischen Gouverneur Scott Walker zu protestieren. Walker ist Anhänger der ultrakonservativen Tea Party. Seine Sparpolitik und Gesetze, die den gewerkschaftlichen Einfluss im öffentlichen Dienst beschneiden, bringen die Menschen auf die Straße. Radio Korax aus Halle sprach darüber mit Bill Walls. Er ist Germanist und arbeitet an der Universität in Madison.
Naja, das ist schon richtig, dass die Protestierenden, die Demonstranten quasi das Kapitolgebäude, das Hauptsitz des Landesregierungs quasi besetzt haben voll. Und ja, es geht um den neuen Governor quasi. Der Gouverneur wurde zum letzten Wahlperiode im Herbst gewählt und ist im Januar ins Amt getreten. Und er gehört quasi zu diesem rechten Tea Party Bewegung und ist ganz scharf darauf, die Gewerkschaften zu brechen, mehr oder weniger. Die Rechten, die Gewerkschaften ganz extrem zu kurzen. Und das wird gesehen als quasi eine Probe, eine Testprobe für was sonst weiter im ganzen Bundesland quasi passieren könnte. Mhm. Also, und, ja, das wird durchaus ernst genommen, und Madison an sich ist hat eine sehr progressive Tradition, eine sehr große Uni mit ca. 40.000 Studenten, und diese Studenten und diese halt eher, sage ich mal, linke Tradition, die kann man auch in solchen Fällen durchaus mobilisieren, und die werden auch dann aktiv, und jetzt hat er halt den Salat erstmal, sozusagen.
Jetzt hat er den Salat, er hat etwas getan, und er hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass das auf so starken Widerstand trifft. Du hast gerade gesagt, die grundsätzliche Stimmung in Madison ist eher eine progressive. Vielleicht mal zur Einordnung. Madison, das liegt im Norden, aber eher so in Richtung Westen der USA, ne? Irgendwo bei den großen Seen.
Genau, bei den großen Seen. Das gehört zum mittleren Westen, zum Midwest sozusagen. Aber das liegt circa 3 Stunden nördlich von Chicago.
Hm.
Und ja.
Und wenn wir von 230.000 Einwohnern sprechen, dann ist das ja in etwa so groß wie Halle. Wie ist denn so die Stellung, jetzt was sozusagen die Ausstrahlung von so einem Moment des Widerstandes in Madison angeht, in den USA? Ist das eher sowas Provinz weit weg von den Zentren, oder wie wird auf sowas geachtet medial in den Vereinigten Staaten?
Nee, Provinz nicht. Das wird schon sehr ernst genommen und richtig genau geguckt, weil es handelt sich um ähnliche Fälle. Auch dort im mittleren Westen, in Ohio und Illinois, kommt das auch demnächst zu solchen Gesetzentwürfen, wo die versuchen, das einfach durchzukriegen, ohne irgendwelche richtige Debatte.
Hm.
Der Gouverneur stellt sich einfach unkompromissfähig, der will nicht verhandeln. Das ist einfach versucht, sich vor einer abgeschlossenen Tatsache zu stellen. Und
jo, Entscheidung getroffen und der Rest, der findet sich. Wie ist denn, also du hast gesagt, im letzten Jahr ist der erst gewählt worden, ne? Jetzt waren ja die Zahlen 100.000 Menschen, die auf der Straße sind. Einwohnerschaft 230.000. Das heißt also, fast die Hälfte der Einwohner bzw. der Menschen in Madison demonstrieren gegen den Menschen. Wie ist der denn zu seinem Job gekommen?
Na, der wurde gewählt. ja, der war schon im Bundeslandes, also er war schon Abgeordneter, glaube ich. Aber das ist auch ein typischer Fall, dass in diese eher liberale Unistadt ist sehr blau, sagt man, sehr blue, ein bisschen eher tendenziell links. Aber dann auf dem Lande, wenn man ein bisschen weiter geht in alle Richtungen, dann tendiert das doch durchaus sehr konservativ zu sein. Mhm. Ja, das ist diese Spaltung, halt, wie das jetzt bei uns ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja etwas, was so ein US-amerikanisches Phänomen zu sein scheint im Moment, ne? Dass so zwischen einem liberalen Geist und einem doch ja, erzkonservativen, wenn man zum Beispiel die Tea Party nimmt, eine große Kluft entstanden ist, ne?
Ja, das ist schon ziemlich scharf zurzeit, wobei ich empfinde in der deutschen Presse hier, das wird ein bisschen eher doch sehr hoch geschätzt. Das war auch in den 60ern, früh 70er Jahren auch so, in dem Vietnamkriegzeit. Und jetzt ist es auch wieder so, vielleicht noch ein bisschen krasser.
Und krasses führt dann auch zu krassen Reaktionen. Ist denn so etwas, was wir gerade aus Madison gehört haben, ne, dass da die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße steht, mehrere 10.000, 100.000 Menschen, gibt es dafür eine Kultur, so eine Art von Protestkultur, die heißt, der wird auch auf der Straße ausgefochten?
Ja, das durchaus, wobei die Zahlen habe ich selber nicht gesehen, dass es wirklich tatsächlich so viel ist, das bezweifle ich nicht, aber ich denke, die ganz viele sind dann von anderswo da hingereist. Das ist bestimmt nicht alle direkt aus Madison, die da marschieren. Mhm. Aber doch, wie gesagt, ist dieses Tradition demonstrieren, das gibt es schon und jetzt werden die alle aktiviert, ne? Das
jetzt wurde auch gesagt, dass das, also die, du hast gesagt, es geht gegen eine Gesetzgebung, die sich sozusagen mit der Einflusssphäre von Gewerkschaften auseinandersetzt, beziehungsweise dieses versucht einzuschränken. Sind die Gewerkschaften in den USA eine große Nummer in der Gesellschaft?
Genau, darum geht es eigentlich. Und es geht speziell in diesem Fall um den, sag mal, Public Sector, in dem öffentlichen Dienst, die Gewerkschaften, wo etwa eins und in drei, so ein Drittel der Leute im öffentlichen Dienst gehören zum Gewerkschaften. Und er versucht quasi die Verhandlungsrecht von diesem öffentlichen Dienstgewerkschaften ganz radikal zu kürzen, beziehungsweise diese Gewerkschaft mehr oder weniger zu brechen, diese Gewerkschaft to break it. Ne? Mhm. Und so, es handelt sich dann um Leute, die halt bei den Städten arbeiten oder Lehrer, die Lehrkräfte, sind, haben auch dann sich krank gemeldet, haufenweise, oder Polizei, Feuerwehr, solche Leute jetzt in diesem Fall handelt es sich.
Welchen Verbreitungsgrad hatten so eine gewerkschaftliche Organisation dann, also entweder in Madison oder generell vielleicht sogar? Also weil hier im Osten zum Beispiel hast du ja was, das gibt zwar Gewerkschaften, aber so stark wie in Westdeutschland sind die Leute hier nicht organisiert.
Ja, im öffentlichen Dienst, ich glaube, das ist es ist schon üblich, schon nicht unnormal. Wie gesagt, dass einer in drei im öffentlichen Dienst gehören so eine Gewerkschaft an. So ein Drittel quasi. Mhm.
Okay. Du bist ja jetzt in Berlin schon seit einer Weile, ne? Und arbeitest gerade hier in Deutschland. Juckt's da? Hast du nicht auch, sag ich mal, das Gefühl, was Wesentliches zu verpassen gerade?
Nein, ich verfolge das. Ich ehrlich gesagt, in den letzten Wochen habe ich, was da in Ägypten und jetzt in Libyen los ist, ein bisschen näher gefunden.
Ja, okay.
Aber ich habe auch so lange hier in Deutschland gelebt, dass so direkt da zu sein, juckt nicht als so super sehr. Ja, das.
Aber betrifft dich ja vielleicht auch, ne? Oder? Als mehr oder weniger Angestellter im öffentlichen Dienst in Madison, wenn da über die Rechte nachgedacht wird?
Ja, direkt, ziemlich direkt. Ich gehöre auch zu diesem Gewerkschaft. Ich bin Mitglied, ich bin drin. Also wenn ich dort wäre, wäre ich auch dabei.
Okay. Abschließende Frage. Was meinst du, was kann so einen Protest bewegen? Meinst du, dieser Gouverneur rückt von seiner harten Linie ab? Gibt es auch dafür eine Tradition, dass da durch Protest auch was bewegt wird?
Ja, auf jeden Fall. Die Proteste sind durchaus ein wichtiges, ein mächtiges Mittel. Und ich glaube, ich denke, dass es wird schon durchaus wirken, dass er selber, der Gouverneur, ist an sich ganz krass verhandlungsnicht bereit. Allerdings, er als Gouverneur steht mehr oder weniger ein bisschen da alleine und die viele Republikaner da, die Abgeordneten, sind halt nicht so hardline. Und wenn die Leute massenweise auf die Straßen kommen, das wirkt sich dann schon aus. Das wird, ja, und die gucken auch in anderen Bundesländern das ab. Wie gesagt, in Ohio und Illinois, da geht's auch langsam los, dass die Leute auf die Straßen gehen. Und das ist schon ein super wichtiges Mittel, ne, dass die das machen.
Okay, also Proteste, die sich unter Umständen ausbreiten gegen eine erzkonservative Politik. Eine einzige habe ich noch, weil du es vorhin gesagt hast, ne? Also das ist so momentan eine ganz aktuelle Diskussion mit einer sich profilierenderen, stärker konservativ ausgeprägten Richtung in der Politik, ne? In den USA gibt es ja eigentlich nur dieses Zwei-Parteien-Ding, also zumindest was das Prägende in der Politik angeht, da sind die Demokraten und die Republikaner. Hier in Deutschland kommt tatsächlich relativ viel an, wenn Sarah Palin und ihre Kollegen da loslegen mit der Tea-Party. Wie stark ist denn deren Einfluss auf die, aus deiner Sicht, auf die konservative Politik in den USA?
Ja, das wundert mich, das scheinbar ein bisschen stärker, als ich selber erwartet habe. Wobei, wie gesagt, die meisten Republikaner sind nicht so extrem. Und eine Figur wie Sarah Palin ist halt Populist. Und dass sie wirklich dann in die Macht kommt, das glaube ich immer noch nicht, dass das Populismus wirklich so stark verbreitet wird. Das ist, ich meine, das ist immer noch halt eine Minderheit und hoffentlich bleibt es auch so.
Ein Leiharbeitsverhältnis liegt vor, wenn der Arbeitnehmer mit seiner Zustimmung von dem Arbeitgeber, der mit ihm im eigenen Namen einen Arbeitsvertrag geschlossen hat, an einen anderen Arbeitgeber zur Erbringung von Arbeitsleistung überlassen wird. In der Regel bedarf der Verleiher einer besonderen Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung. So beschreibt das Wirtschaftslexikon den Begriff Leiharbeit. Schon in dieser Definition stecken viele Problemstellungen, zumindest für Gewerkschaften. Radio Frei aus Erfurt sprach mit dem thüringischen DGB-Vorsitzenden Renate Licht über die Leiharbeit und den Aktionstag Leiharbeit, der heute in verschiedenen Städten stattfindet.
In der Vergangenheit war es so, dass Leiharbeit in der Regel zur Absicherung von Auftragsspitzen benutzt wurde, wenn also mal kurzfristig erhöhte Arbeitsleistung notwendig war. Dagegen haben wir auch nichts. Was aktuell aber passiert, ist, dass immer mehr die eigentlichen Belegschaften, sogenannte Stammbelegschaften, abgebaut werden und Randbelegschaften in Form von Leiharbeitern aufgebaut werden. Also es gibt keine tatsächlichen Zwänge, die dazu führen, sondern der einzigste Grund, den das hat, ist, Lohnkosten zu sparen, flexibler zu sein. Und das führt in der Regel dazu, dass die Menschen in den Betrieben, die da festangestellt sind, zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Leiharbeitnehmer verdienen in der Regel 25-40% weniger als Festangestellte, hoffen auf einen festen Arbeitsplatz und arbeiten deshalb umso intensiver. Und auch Betriebsräte werden mit der gleichen Argumentation Kosten sparen unter Druck gesetzt.
Besonders spannend in den letzten Jahren war zumindest für mich ein Urteil des Berliner Arbeitsgerichtes, das christlichen Gewerkschaften die Tariffähigkeit aberkannt hat. Die DGB-Gewerkschaften begrüßten das Urteil. Was hat es denn damit auf sich?
Also wir haben ja oftmals das Problem, dass sogenannte christliche Gewerkschaften Gefälligkeitstarifverträge abschließen. Also Tarifverträge, die dann unter den Tarifforderungen der DGB-Gewerkschaften sind, wo Arbeitgeber natürlich schnell mal zugreifen, um den Tariffrieden zu wahren. Es werden also Tarifverträge abgeschlossen, einfach nur, um einen Tarifvertrag zu haben. Und das ist natürlich zum Nachteil der Beschäftigten. Bei diesen Leiharbeitstarifverhandlungen gibt es drei bundesweit wirkende Verbände auf der Arbeitgeberseite, das ist der IGZ und der BZE, die mit dem DGB, mit dem Tarifverbund des DGB Tarifverträge abgeschlossen haben. Und dann gibt es noch einen, der mit den Christlichen einen Tarifvertrag abgeschlossen hat, der aber auch von den Leistungen her nach unten abgewichen ist. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt festgestellt, dass ja in den Satzungen, in den Statuten des Christlichen Gewerkschaftsbundes gar nicht drin steht, dass sie für Leiharbeitsunternehmen zuständig sind. Und deswegen hat er in diesem Bereich die Tariffähigkeit abgesprochen. Ich befürchte, dass dieser Mangel, der da festgestellt wurde, relativ schnell repariert werden kann und dass sie dann wieder genau diese gleichen Versuche machen. Und deswegen fordern wir ja auch gesetzliche Regelungen hinsichtlich Equal Pay, beziehungsweise zumindest einen Mindestlohn in der Leiharbeit.
Sie haben sogenannte christliche Gewerkschaften gefragt. Da muss ich natürlich nochmal nachfragen. Was hat es denn mit diesen sogenannten christlichen Gewerkschaften auf sich?
Naja, so genannt, weil sie den Namen, also den Begriff christlich in ihrem Namen tragen, das ist der christliche Metallarbeiterverband, der christliche Chemiearbeiterverband oder. Das, was sie aber machen, empfinde ich nicht unbedingt als christlich. Also diese Dumpingtarifverträge, die ja zum nicht gerade zum Wohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, deswegen sage ich sogenannte christliche.
Jetzt möchte ich von Frau Licht wissen, was bedeutet es denn nun für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, die mit einem solchen Tarifvertrag gearbeitet haben? Welche Möglichkeiten haben sie denn jetzt?
Ja, rein juristisch sind die jetzt in einer sehr guten Situation, weil nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist dem Leiharbeiter der gleiche Lohn, der dem Festangestellten an der gleichen Stelle gezahlt wird, zu zahlen, es sei denn, es gilt ein Tarifvertrag, der etwas anderes regelt. Da das Gericht jetzt festgestellt hat, dass dieser Tarifvertrag nicht gilt, dass der de facto ungültig ist, hat der Arbeitnehmer ein Recht auf gleiche Bezahlung wie die Festangestellten in diesem Bereich. Das muss er sich natürlich einklagen, das wird er nicht von selbst bekommen. Aber die Ausgangssituationen für eine richtig gute Nachzahlung in diesem Bereich sind auf jeden Fall gegeben.
Wo bekommen denn Menschen Unterstützung bzw. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter Unterstützung, wenn sie so etwas gegen ihre Firmen durchsetzen wollen?
Ja, bei ihrer Gewerkschaft natürlich. Also wir haben ja die DGB Rechtsschutz GmbH, die Kollegen sind da sehr fit und würden sie bei einer eventuellen Leistungsklage auch unterstützen, aber darum geht es ja erstmal nicht. Erstmal muss ja der Anspruch formuliert werden und die Menschen sollten sich auf jeden Fall an ihre Gewerkschaft wenden. Falls Sie nicht Mitglied einer Gewerkschaft sind, sollten Sie das ganz schnell werden, können sich allerdings natürlich auch an einen Rechtsanwalt wenden.
Die Frage ist natürlich, wie viele Menschen nehmen denn das bis jetzt in Anspruch, dieses Vorgehen gegen die Firmen?
Also es gibt sogenannte Massenverfahren. Es gibt also Gruppen von Arbeitnehmern, die sich an uns gewandt haben und wo momentan dann über die Rechtsschutz GmbH da auch Klage geführt wird. Über konkrete Zahlen weiß ich leider nichts.
Im Hartz-IV-Kompromiss der Bundesregierung, der ja am Wochenende mit großem Tamtam zu Ende gegangen ist, findet sich auch der Mindestlohn für Leiharbeit. Sind denn die Forderungen der Gewerkschaften hinsichtlich dieses Themas erfüllt worden?
Also unsere eigentliche Forderung ist Equal Pay und es gab ja ursprünglich auch Ansätze sowohl von FDP als auch von CDU, die uns zwar nicht weit genug gegangen sind, die aber auch eine Equal Pay Regelung nach einer Einarbeitungszeit gefordert haben. Das ist leider vollkommen raus aus dem Kompromiss. Momentan sieht es so aus, als ob durch eine zusätzliche Rechtsverordnung zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, welches ja zurzeit auch reformiert ist, befindet sich gerade in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag. Da soll also eine zusätzliche Rechtsverordnung gemacht werden, dass Tarifverträge als Mindestregelung für die Entlohnung von Leiharbeitnehmern angenommen werden. Tarifverträge, die auch eine gewisse Massenwirksamkeit entfalten, also die einen repräsentativen Teil der Beschäftigten in diesem Bereich und der Betriebe in diesem Bereich umfassen. Die große Befürchtung, die wir haben, ist, und das zeichnet sich jetzt auch schon ab, dass mit der vollkommenen europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1. Mai osteuropäische Unternehmen Tarifverträge mit unterschiedlichen Tarifpartnern, nicht mit uns, aber mit beispielsweise diesen christlichen Gewerkschaften, aber auch extra für diesen Zweck zu gründende Gewerkschaften Tarifverträge abschließen, die dann weit unter dem sind. Und da wurde jetzt zumindest eine Haltelinie nach unten eingezogen. Diese Haltelinie nach unten entspricht zwar auch nicht unserer Größenordnung. Wir fordern ja die Einführung eines allgemein gesetzlichen Mindestlohnes nicht unter 8,50 Euro. Das, was hier momentan als Mindestlohn eingezogen werden soll, ist der aktuell vereinbarte Tarifvertrag, der spricht für Ostdeutschland ab 1. Mai von 6,97 Euro, glaube ich.
Am 24. Februar findet der Aktionstag Leiharbeit in verschiedenen deutschen Städten statt, unter anderem auch in Erfurt. Was passiert denn am Aktionstag für Leiharbeit?
Also alle Gewerkschaften im DGB haben sich dafür ausgesprochen, auch mit Blick auf diese zweite und dritte Lesung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, Aktionen zu machen, auf das Problem aufmerksam zu machen. Dazu wird es in zahlreichen Betrieben, Betriebsversammlungen, verlängerte kämpferische Mittagspausen und Ähnliches geben. Wir wollen aber als DGB auch durch öffentlichkeitswirksame Aktionen aufmerksam machen. Und wir werden am 24. ab 14 Uhr auf dem Anger, in der Innenstadt Anger, Schlösserstraße bis zum Fischmarkt, in Form eines kleinen Aktions- oder Straßentheaters auf dieses Problem aufmerksam machen, werden da ein bisschen Tamtam machen, werden Flugblätter verteilen und versuchen, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen, um sie zu sensibilisieren für dieses Problem.
Aufgebrochene Schlösser, mit der Kettensäge aufgesägte Türen, beschlagnahmte Computer, Festnahmen und ID-Behandlung von 20 Personen. Das ist die Bilanz der Großrazzia vom Samstag in Dresden. Nach den erfolgreichen Protesten gegen den dortigen Nazi-Aufmarsch stürmte ein Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamtes Sachsen das dortige Haus der Begegnung. Die Einsatzkräfte durchsuchten ein Büro der Linkspartei, einen Jugendclub, eine Rechtsanwaltskanzlei und eine Privatwohnung. Nun kam heraus, der Polizei unterlief dabei eine peinliche Panne. Sie verwechselte die Hausnummern. Macht aber nichts, sagt die Polizei, es stand nur falsch in den Papieren und durchsucht wurde das richtige Objekt. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg fragte Stefan Thiele vom Bündnis Dresden Nazifrei nach seiner Sicht der Dinge.
Kurioserweise hat die Polizei auf ihrem Protokoll der Durchsuchung, also dem Beschlagnahmeprotokoll, eine falsche Hausnummer eingetragen. Und das hängt möglicherweise damit zusammen, dass der Sitz des Vereins, der Hauptziel der Untersuchung, der Durchsuchung war, in der Großen Heinrichstraße 86 sitzt und dass das durchsuchte Objekt in der Großen Heinrichstraße Nummer 93 ist. Und die Polizei hat aber möglicherweise nur einen kleinen irrtümlichen Fehler da begangen. Denn tatsächlich war wohl das Objekt in der Nummer 93 das tatsächliche Ziel des Einsatzes.
Nun ist ja ein bisschen irritierend, dass es lange Zeit hieß, es hätte überhaupt gar keinen schriftlichen Durchsuchungsbefehl gegeben. Und nun heißt es, in diesem Durchsuchungsbefehl sei eine falsche Hausnummer drin gestanden. Wie stellt sich das dar?
Nach unserer Rekonstruktion der Ereignisse hat ein Staatsanwalt bei einer Ermittlungsrichterin ein Okay eingeholt für diese Polizeiaktion und darüber gibt es wohl einen schriftlichen Vermerk. Das bedeutet, es gibt keinen korrekten Durchsuchungsbefehl, aber es gibt eine Notiz, eine Aktennotiz, worin vermerkt ist, welches Haus durchsucht werden soll. Und es gibt auf den Beschlagnahmeprotokollen, die die Polizei ausgestellt hat, also wo drauf steht, wie viele Computer und wie viele Telefone und so weiter beschlagnahmt wurden, da gibt es auch die Angabe Großenhainer Straße 86a, wobei es sich bei dem durchsuchten Objekt um die Großenhainer Straße 93 handelt.
Das heißt jetzt, Sie haben in Ihren Augen das richtige Gebäude durchsucht, aber auf dem Durchsuchungsbefehl, der irgendwann ja auch schriftlich doch aufgetaucht ist, stand die falsche Hausnummer drauf oder wie ist das zu verstehen?
Ja, also ich finde, die Polizei hat in unseren Augen überhaupt kein richtiges Gebäude durchsucht, weil wir den Eindruck haben, das war eine Racheaktion des Sächsischen Landeskriminalamts. Sie wollten sich dafür revanchieren, dass sie den ganzen Tag über die Situation nicht in den Griff bekommen haben und dass sie die Blockaden zulassen mussten, obwohl die Gerichtsentscheidungen ihnen eigentlich Handhabe gegeben hatten, alles zu verhindern, was irgendwie den Nazi-Aufmarsch stören könnte. Also die Polizei hat formal das korrekte Gebäude durchsucht. Allerdings hat die Polizei bei dieser Durchsuchung gleich ein angrenzendes Gebäude ebenfalls noch mit durchsucht. Das ist ein größerer Komplex. Ziel des Einsatzes waren die Räume eines Jugendvereins, der heißt Roter Baum. Und der befindet sich im Hinterhaus. Und im Vorderhaus befindet sich das Haus der Begegnung. Und da sitzt die Geschäftsstelle der Linkspartei Dresden, da befindet sich ein Anwaltsbüro, da befindet sich eine Privatwohnung und in den Räumen der Linkspartei befand sich an diesem Tag ein provisorisches Pressebüro des Bündnisses Dresden Nazifrei. Und für alle diese Räume hatte die Polizei eigentlich keinen Durchsuchungsbeschluss, auch nicht eine mündliche Zusage einer Ermittlungsrichterin, und der Staatsanwalt wusste das eigentlich auch nicht, was er da wollte. Deswegen ist also diese ganze Durchsuchung in diesem restlichen Teil des Gebäudes illegal gewesen.
Jetzt spricht das Landeskriminalamt aber in einer schriftlichen Erklärung von einem, ich zitiere das mal, zu vernachlässigenden Formfehler. Wie seht ihr das?
Ja, das stimmt. Also das ist natürlich tatsächlich ein zu vernachlässigender Formfehler. Was eben viel skandalöser ist, dass die Polizei einen Gebäudekomplex durchsucht, wo sehr unterschiedliche Vereine und Organisationen drinne sitzen und sie eigentlich nur einen Durchsuchungsbeschluss für die Räume eines Jugendvereins hatten.
Nochmal zurück zu der Razzia selbst. Wie sah das Gebäude danach aus? Die Polizei ist ja doch recht rabiat davor gegangen.
Ja, also die Polizeibeamten haben ziemlich randaliert, das muss man sagen. Es ging ja an dem Tag viel um Randale und Krawalle und so weiter. Und da muss man sagen, dass die sächsischen LKA-Beamten mit, ich glaube, Bremer Unterstützung, also SEK-Leuten, in dem Haus wirklich randaliert haben. Sie haben Türen mit Kettensägen geöffnet, sie haben Türen eingetreten, eingeschlagen, sie haben Brecheisen benutzt, um Türen aufzuhebeln. Da hätte man einfach nur die Klinke runterdrücken müssen oder mal klopfen müssen, dann hätte da jemand aufgemacht oder klingeln müssen. Das ist tatsächlich eine wirkliche Sauerei gewesen. Und wenn man sich die Bilder anguckt, beziehungsweise ich war ja auch vor Ort und habe das mir auch selber ansehen können, es sah wirklich schlimm aus.
Nun hat der linken Landeschef Rico Gebhardt auch einige Vorwürfe erhoben gegen die Polizei und hat auch gemeint, dass erst Stunden nach Beginn der Aktion auf Forderung eines anwesenden Rechtsanwaltes ein Beamter dann erschienen sei, der gesagt hatte, ja, er sei der Einsatzleiter.
Ich kann es selbst nicht einschätzen, weil ich nicht vor Ort war, zum Glück. Andererseits ist dieser ganze Einsatz gekennzeichnet gewesen von Planlosigkeit, von einer gewissen Führungslosigkeit, weil es doch verwundert, dass die Polizei planlos in irgendwelche Räume stürmt, Türen aufbricht, Leute festnimmt, ohne möglicherweise genau zu wissen, bei wem es sich um den Mieter der Räume handelt.
Wird von eurer Seite aus dagegen noch rechtlich vorgegangen werden?
Also vom Bündnis Dresden Nazifrei aus möglicherweise nicht. Das behalten wir uns aber noch vor. Die Linkspartei möchte juristisch gegen den Freistaat Sachsen vorgehen, vor allem im Rahmen einer Schadenersatzklage, weil dort ein Schaden von etwa 5.000 bis 6.000 Euro verursacht wurde und die Linkspartei natürlich nicht bereit ist, das hinzunehmen, abgesehen davon, dass mindestens zwei Parteimitglieder von ihr, ältere Genossen, bei dieser Aktion festgenommen wurden und bis jetzt unter Schock stehen.
Das war ZIPFM vom Donnerstag, den 24. Februar 2011. Das nächste ZIP gibt es morgen wieder. Zu hören sind wir bis dahin auch bei Facebook unter ZIPFM ohne Bindestrich Punkt Magazin.